Ich habe euch zwei Dinge mitgebracht. Mal, genau, ihr könnt auch aus der sicheren zweiten Reihe zuschauen. So, da kommt noch jemand, alles gut. So, guten Morgen miteinander. So. Ich habe euch was mitgebracht, seid ihr neugierig? Okay, schaut mal, was ich da habe. Das sind zwei Sachen. Was ist das? Nicht so schwer eigentlich zu beschreiben. Was ist das, was ich da habe? Hasle, genau, Haslestaude, ja. Ich habe zwei Zweige mitgebracht. Genau, eines ist frisch, noch frisch. Und eins ist verdorrt, genau. Was denkt ihr über die beiden? Welcher gefällt euch besser? Der Grüne? Der da, okay. Ja. Wisst ihr, dass Jesus einmal uns Menschen vergleicht mit einem Zweig? In der Bibel steht ein Holz. Ja. Wisst ihr das? Wahrscheinlich nicht, aber mit welchem von den beiden, denkt ihr, vergleicht uns Jesus? Mit dem Grünen, ja. Ja, ist nicht ganz verkehrt, ja. Er vergleicht uns aber auch mal mit dem Dürren, ja. Weil er sagt selber, er ist das grüne Holz und die Menschen sind das dürre Holz. Was möchte Jesus damit sagen? Was denkt ihr? Eine Idee? Ah, Niklas? Naja, genau, wenn wir Fehler machen und die Fehler brennen uns von Gott und dann sind wir das dürre Holz. Und das dürre Holz, das hat kein Leben mehr in sich. Aber Jesus sagt nicht, ihr bleibt für immer das dürre Holz, sondern Jesus sagt uns, ihr könnt auch wieder das frische Holz werden, solltet ihr mal das dürre geworden sein. Ja? Wenn ihr dürr seid, ihr könnt wieder frisch werden. Da gibt es so ein Gleichnis, da sagt Jesus, er ist der Weinstock und wir sind die Reben. Also wir sind die Zweige und er ist der Stamm. Ja? Und wie kann ein Zweig frisch bleiben? Oh, müsst ihr nachdenken, wie bleibt der frisch? Bleibt der da frisch noch? Vielleicht nicht mehr so lange jetzt, ich habe ihn abgeschnitten heute, aber wie bleibt er frisch? Ja, wir müssen ihn gießen, aber er muss einfach am Stamm bleiben. Wenn der in Verbindung bleibt mit seinem Stamm, dann bekommt er immer wieder Saft von dort und bleibt frisch und grün. Ja? Und wenn er frisch und grün bleibt, dann kann er auch Früchte bringen, je nachdem. Wir haben gestern begonnen unsere Kirschenernte, ich muss sagen, sehr lecker, ihr auch. Er langt noch nicht bis oben, ja? Ah, sehr gut, ja, das ist schlau, ja. Wenn er sagt, Jesus sagt, wenn ihr in mir bleibt, so wie der Zweig am Stamm, dann werdet ihr immer frisch und lebendig sein und ihr werdet Frucht bringen. Also gute Sachen hervorbringen, etwas Gutes tun, ja. Also, ihr habt gesagt, alle, der gefällt euch besser. Wollen wir alle so ein Zweig bleiben? Ist das gut? Ja! Und wollen wir alle bei Jesus bleiben, damit wir frisch und saftig sind und damit wir Frucht bringen? Ja! Ja, super! Merci vielmals. Dürft ihr zurückgehen auf eure Plätze. Die Frage gilt der ganzen Gemeinde übrigens. Wollen wir immer bei Jesus bleiben? Ja, absolut. Ja, wir wollen das. Okay. Wo ich heute diese Begebenheit von der Annika erzählt gehört habe, dass hier in Hunzenschwil vor einigen Tagen ein Mädchen zu Tode kam bei einem Verkehrsunfall, da muss ich sagen, das trifft mich sehr, sowas. Das macht mich eigentlich wahnsinnig traurig, weil ich finde das einfach so... Ja, so schade, ja. Und wenn ich mir vorstelle, wie es der Familie geht, dann, oder besser gesagt, ich will mir es gar nicht vorstellen, wie es der Familie geht jetzt. Sowas macht mich immer sehr betroffen. Ich habe die letzten Tage, ich verfolge immer die Nachrichten, aber die letzten Tage habe ich zwei Ereignisse in den Nachrichten verfolgt. Es ging um zwei Schiffsunglücke, das Seeunglücke vielleicht besser gesagt. Und ich denke, ihr könnt euch schon vorstellen, von welchen beiden ich rede. Ja. Da war zunächst am 14. Juni ein Schiffsunglück mit wahrscheinlich 700 Menschen an Bord vor der Küste von Griechenland. Es waren Migranten, die am Weg waren von Libyen nach Italien. Die griechische Küstenwache hat das Boot schon länger beobachtet. Sie haben anscheinend auch Kontakt gehabt mit dem Boot. Was genau gelaufen ist, da unterscheiden sich dann die Erzählungen. Am Ende ist das Boot aber gekentert und hunderte Menschen sind ums Leben gekommen. Vor der Küste von Griechenland am Weg voll Hoffnung zu einem besseren Leben. Das zweite Unglück geschah am 18. Juni. Im Atlantik ein Tauchboot, die Titan, mit 5 Menschen Besatzung. Wir kennen ihre Namen. Wir wissen, die sind tauchen gegangen am 18. Juni. Sie sind abgetaucht. Etwa nach knapp 2 Stunden ist der Kontakt zum Boot abgerissen. Einige Stunden darauf hat dann das Mutterschiff von denen Alarm geschlagen und es sind, ich habe es gelesen, auf Wikipedia kann man es nachlesen, aber von Kanada, von USA, von Frankreich und also sind Hilfsboote zusammengezogen worden. Es sind zudem noch von Firmen Boote zusammengezogen worden. Es waren also viele, viele Schiffe vor Ort und haben versucht, das Unglück irgendwie noch abzuwenden. Dann hat man Unterwasserfahrzeuge und auch Roboter eingesetzt, Sonargeräte etc. etc. Also riesen Aufwand, insgesamt mehrere Millionen an Kosten, um 5 Menschen, die zunächst verschollen waren und später dann musste man feststellen, dass sie den Tod erlitten haben, um diesen 5 Menschen das Leben zu retten. In den Medien, und zwar ganz konkret am SRF oder auch auf Wikipedia kann man es nachlesen, auch im Spektrum Magazin gab es einen Artikel, wo diese beiden Unglücke gegenübergestellt wurden. Und man ging der Frage nach, warum beschäftigt einen dieses Unglück mit den 5 Personen derart, sodass wir das in den Medien praktisch live mitverfolgen können. Ja, wir erfahren, sie haben jetzt noch so viel Sauerstoff und jetzt noch so viel und so viel. Man hat Geräusche im Atlantik gehört und so weiter. Ja. Wir können das praktisch live mitverfolgen, was dort geschieht. Es sind Dutzende Boote vor Ort, es wird Technik eingesetzt, was wir können, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite bei den Migranten im Mittelmeer verhältnismäßig, muss man sagen, verhältnismäßig wenig. Ja. Auch dort hat man versucht, dann Überlebende zu finden und zu retten, aber der Einsatz dürfte geringer gewesen sein und das wird im Netz diskutiert. Und was die Frage, die mich beschäftigt, ist, warum packt uns das eine Ereignis mit den 5 Personen derart und das andere vergleichsweise lässt uns vergleichsweise kalt. In diesem Jahr sind 1154 Menschen im Mittelmeer vermisst. Also inklusive denen, die jetzt an dem Boot waren. 1154 Menschen in diesem Jahr. Seit 2015 werden 25.000 Migranten im Mittelmeer und im Atlantik vermisst, die sind einfach irgendwo untergegangen. 25.000. Von dem einen Unglück haben wir gehört, von den anderen Unglücken hören wir überhaupt nie irgendetwas. Das lässt uns vergleichsweise kalt. Wir kennen von diesen Personen keine Namen. Wir sind, oder die Frage ist eigentlich, sind wir abgestumpft mit diesen Ereignissen? Sind wir überfordert? Sind wir einfach kulturfern? Können wir uns mit Milliardären eher identifizieren, weil wir sagen, ja, in so ein Boot könnte ich noch eher einsteigen wie in das andere? Oder sind wir einfach überfordert damit, weil wir sagen, okay, wenn die Milliardäre gerettet werden, die leben dann einfach ihr Leben weiter, ich muss mich nicht weiter darum kümmern. Wenn die Migranten gerettet werden, dann beginnt die Arbeit eigentlich erst für uns. Was macht's aus? Oder macht es das aus, weil wir wissen, die einen betreten ein Schiff und wir wissen von vornherein, das ist unsicher und gefährlich und die anderen betreten ein Schiff, wo wir sagen, ja, das sollte eigentlich funktionieren. Ja? Macht es das aus? Yves Bossard, ein Philosoph, schreibt am SRF am 22. Juni, die Faszination, Grenzen zu überwinden, Neues zu entdecken, über sich hinauszuwachsen, das sehen wir in diesem Unternehmen mit der Titan. Gott ähnlich zu werden, schreibt er dort. Gott ähnlich zu werden. Ist das die Ursache dafür, dass es uns so packt als Gesellschaft, wenn sowas scheitert? Weil Gott kann ja nicht sterben. Gott lebt für immer. Fiebern wir deswegen so mit so einem Ereignis? Und die Frage, die sich ganz konkret für mich stellt, ist, machen wir einen Unterschied zwischen Menschen? Ist der Milliardär uns mehr wert wie der Afrikaner, den wir nicht kennen? In der Bibel finden wir ein Ereignis, wo einige Parallelen hat zu dem hier. Aber eines davon, wo ich mir frage, machen die Jünger zunächst einen Unterschied? Dieses Ereignis finden wir in Markus Kapitel 10. Also wer will, kann die Bibel jetzt mit aufschlagen. Wir lesen weg vom Vers 13. Markus Kapitel 10 vom Vers 13. Beim letzten Mal habt ihr gemeint, ihr fandet das eigentlich ganz toll, dass wir die Predigt ein wenig interaktiv haben. Also wenn ihr das Gefühl habt, ihr möchtet euch dazu äußern, fühlt euch frei. Ja? Dann könnt ihr auch etwas zu den beiden Unglücken sagen, wie ihr das erlebt habt, wie es euch, welche Gedanken euch gekommen sind. Ja? Okay, wir lesen weg im Markus-Evangelium Kapitel 10, Vers 13. Und sie brachten Kinder zu ihm, damit er sie anrühre. Die Jünger aber tadelten die, welche sie brachten. Der eine Vers, Vers 13. Vers 17 am Anfang. Und als er auf den Weg hinausging, lief einer herzu, fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn. Okay, Frage, was ist der Unterschied bei den beiden Situationen? Die passieren ja unmittelbar aufeinander. Ja? Ich lese euch nochmal vor. Sie brachten Kinder zu ihm, damit er sie anrühre. Die Jünger aber tadelten die, welche sie brachten. Und der andere Text, 4 Verse später. Und als er auf den Weg hinausging, lief einer herzu, fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn. Was ist der Unterschied? Können die Kinder so einfach zu Jesus gehen? Nee, die Jünger sagen, stopp, bleibt fern, stört Jesus nicht. Der andere, kein Kommentar, der kommt einfach. Von den Kindern wissen wir nicht viel. Ja, das sind mehrere, es sind Kinder und die Jünger haben den Eindruck, also die Kinder müssten jetzt nicht unbedingt zu Jesus gehen. Ja. Der andere, da erfahren wir aus dem Evangelium, wir erfahren es auch aus den anderen, das war ein Oberster, das war ein Reicher, der konnte einfach zu Jesus gehen. Machten die Jünger einen Unterschied? Vielleicht, ja. Vielleicht. Lesen wir einmal, was Jesus mit den Kindern macht. Markus Kapitel 10, 13 bis 16. Sie brachten die Kinder zu ihm, damit er sie anrühre. Die Jünger aber tadelten die, welche sie brachten. Als das Jesus sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen, lasst die Kinder zu mir kommen und wehrt ihnen nicht, denn solcher ist das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird nicht hineinkommen. Und er nahm sie auf die Arme, legte ihnen die Hände auf und segnete sie. Berührend eigentlich, oder? Im wahrsten Sinne des Wortes. Jesus berührte sie. Ja? Und es berührt uns, weil wir sagen, ja, das ist das, was wir wollen. Wir wollen ja mit Jesus zusammen sein. Und wenn Jesus die Kinder so herzlich willkommen heißt und er sagt dann noch, ihnen gehört das Reich der Himmel. Sie sind es, ihnen gehört es. Und er nimmt sie auf den Arm, er legt ihnen die Hände auf und er segnet sie. Das bewegt uns. Und ich stelle mir vor, das hat auch diesen jungen Mann bewegt, diesen Obersten, diesen Reichen, der das sah und sagt, ja, genau das, das möchte ich auch. Genau das will ich. Das Himmelreich, die Gemeinschaft mit Jesus, den Segen von Jesus. Genau das will ich. Wir steigen nochmal ein in die Geschichte im Vers 17.
Und als er auf den Weg hinausging, lief einer herzu, fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn. Also der läuft zu Jesus. Der geht nicht nur. Jetzt ist meine Chance. Ich gehe zu Jesus. Schnell. Er fällt vor ihm auf die Knie und er fragt ihn. Meister, guter Meister, was soll ich tun, um das ewige Leben zu erben? Jesus aber sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Was sagt uns das? Wie hat denn der junge Mann Jesus gesehen? Frage an euch, wenn ihr mitreden wollt. Frage an euch, wie hat der junge Mann Jesus gesehen? Er war ein Oberster. Ellen White sagt, er war vom Hohen Rat. Wie ging es denn Jesus mit dem Hohen Rat, so im Allgemeinen? Ja? Best Friends? Na, vielleicht nicht ganz, ja. Beste Diskussionspartner, vielleicht schon eher, ja. Aber da war viel Spannung. Und der Hohe Rat hat Jesus nicht angenommen. Habt ihr den Eindruck, der junge Mann, bei dem ist das genauso, er nimmt Jesus nicht an? Ja, Marcel. Er ist fasziniert von Jesus, klar. Und wir spüren überhaupt nichts von Ablehnung bei ihm, sondern im Gegenteil. Also der scheint begriffen zu haben, wer Jesus ist. Und wenn jemand vor dem anderen niederfällt, der drückt ja aus. Also das ist, er drückt ja Hochachtung aus und er drückt ja letztendlich schon Annahme aus. Wir könnten das auch als Anbetung sogar schon verstehen. Ja. Und er hat das mit den Kindern miterlebt. Er geht zu Jesus, er nennt ihn guter Meister. Und wenn Jesus ihm die Frage stellt, niemand ist gut als nur Gott allein. Niemand ist gut als nur Gott allein. Und er nennt ihn guter Meister. Was sagt Jesus dann damit? Hältst du mich für gut in dem Sinne? Bin ich in deinen Augen Gott? Bleibst du jetzt hier bei mir? Und der bleibt. Also der lässt sich nicht irritieren von dem Gedanken, den Jesus hier ihn in dem Kopf pflanzt. Vers 19, du kennst die Gebote, sagt jetzt Jesus zu ihm. Nee, also er sagt ja, was nennst du mich, in 17, Vers 17 am Ende, guter Meister, was soll ich tun, um das ewige Leben zu erben? Also offensichtlich sieht er ja in Jesus jemanden, der ihm das ewige Leben geben kann. Oder der ihm zumindest helfen kann, das ewige Leben zu bekommen. Was soll ich tun, um das ewige Leben zu erben? Den Kindern hat das vorher gesagt, euch gehört der Himmel, euch gehört mein Segen. Was muss ich tun, sagt er, damit ich das bekomme? Was muss ich tun? Im Vers 19 fährt Jesus fort und gibt ihm eine erste Antwort. Du kennst die Gebote, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht falsches Zeugnis reden, du sollst nicht rauben, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Er aber antwortete und sprach zu ihm, Meister, das alles habe ich gehalten von meiner Jugend an. Das habe ich gemacht. Was können wir an der Stelle sagen, wenn Jesus, also er fragt, was muss ich tun, um ewiges Leben zu erben? Und Jesus sagt, halte diese Gebote. Was können wir schlussfolgernd raus oder was würden wir sagen an der Stelle? Also das hat er erfüllt, zumindest nach eigenen Angaben. Ja? Wie sieht denn Jesus das? Jesus lässt das stehen. Er sagt nicht, na, pass mal auf, also hier und dort war schon noch eine Kleinigkeit. Nee, Jesus lässt das stehen, also er akzeptiert das. Da müssen wir es schon sagen, hey, Bingo, Himmel, super, ich komme. Ich bin am Weg. Vers 21, dort passiert was Interessantes jetzt. Oder was Bewegendes, was Berührendes. Da blickte ihn Jesus an und gewann ihn lieb. Hey, Jesus, war das nicht egal? Wenn wir vorhin ausgegangen sind, so von der Frage, ja, oder von diesem einleitenden Gedanken, machen wir einen Unterschied bei Menschen? Dann habe ich so euch ja so ja, den Gedanken weitergegeben, vielleicht machen die Jünger einen Unterschied bei Menschen. Möglich wäre es hier an der Stelle. Ja. Macht Jesus einen Unterschied hier zwischen den Kindern und dem reichen Jüngling? Nö. Die Kinder hat er offensichtlich lieb, oder? Also da zweifeln wir nicht dran. den reichen Jüngling, den hat er auch lieb. Das steht jetzt hier. Ja. Er gewann ihn lieb. Für Jesus war das nicht nur einfach, hey, eine sachliche Beziehung, ah, du willst in den Himmel mal schauen, hast du die Checkliste da erfüllt, ja, sondern Jesus gewann ihn lieb. Wenn wir uns das durch den Kopf gehen lassen, was sagt uns das denn? Welche Absicht wird Jesus jetzt mit diesem jungen Mann verfolgen? Was wird Jesus für ihn wollen? Ja, ja natürlich, also auch das geht, ja, klar, das wissen wir. Ja, das ist dann der Punkt, da kommen wir hin. Genau. Also Jesus, ich würde nicht sagen, es geht ihm nicht darum, dass er die Gebote nicht hält. Ich denke, es geht ihm sehr wohl darum, dass er die Gebote hält. Aber es geht ihm nicht darum, dass er die Gebote hält, ohne ihn als Erlöser. Da kommen wir noch hin, genau. Und wenn wir die anschauen, welche Gebote listet er denn auf hier, Jesus? Es sind die, die ums Zwischenmenschliche gehen, nicht? Die, wo es um Gott geht. Die sind noch nicht dabei gewesen. Die hat er ausgelassen. Es ist schon Gott irgendwo ein Thema jetzt in dem Gespräch, weil er sagt, Gott ist nur gut, also nur Gott allein ist gut. Was nennst du mich gut? Er fällt vor ihm nieder. Also Gott ist irgendwo ein Thema in der Situation, aber noch sind wir nicht bei dem Thema ganz gelandet. Aber wenn Jesus ihn lieb gewinnt, also wenn ihr jemand lieb habt, dann wollt ihr doch für den das Beste, oder? Wir wollen doch nicht für irgendjemand, den wir lieb haben, sagen, ja, okay, ich gebe dir nur das Halbgute. Versteht ihr? Wir wollen das Beste für die Menschen, die wir lieb haben. Ganz klar. Jesus wollte das Beste für den Mann. Und das Beste, was Jesus dem Mann geben konnte, war das, was er den Kindern verheißen hat. Der Himmel und das ewige Leben und sein Segen. Okay, Jesus fährt fort, Vers 21 ab der Mitte. Eines fehlt dir. Oh, eines fehlt. Jetzt wird's haarig, ja. Eines fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm, nimm das Kreuz auf dich und folge mir nach. Und wenn wir uns überlegen, Jesus will nicht einfach irgendwas für den und sagt, so, jetzt liefere mal schön ab, was du hast da für mein Werk da. Und ja, jetzt will ich dich mal knechten und du sollst leiden oder sonst irgendwas. Nee. Jesus hat den Mann lieb gewonnen. Und das, was Jesus ihm sagt, das sagt er ihm, weil er ihn lieb hat. Und er sagt ihm, eines fehlt dir. Frei formuliert, du hast einen Schatz auf der Erde, aber keinen Schatz im Himmel. Was du brauchst, ist der Schatz im Himmel. Und damit du den Schatz im Himmel bekommen kannst, musst du dich von dem Schatz auf der Erde trennen. Der steht dir im Weg. Jesus hat die Gebote ihm gefragt, ob er die hält oder sagt, oder notwendig wäre es, diese Gebote zu halten. Er hat die Gebote ausgelassen, wo es um Gott geht. Gott als den Herrn annehmen, keine anderen Götter daneben anbeten, den Namen Gottes nicht missbrauchen und den Sabbat heiligen. Das wären diese Gebote, die er ausgelassen hat von den 10 Geboten. Was dem jungen Mann fehlt, das ist Gott selber. Den hat er irgendwie nach außen hin angenommen, aber vom Herzen her, das fehlt ihm offensichtlich. Jesus wünscht ihm aufrichtig das ewige Leben. Der junge Mann aber hatte einen falschen Gott. Und der Gott wird ihm das ewige Leben nicht geben. Der Gott, der Reichtum, den er hatte, der kann nicht retten. Der Rettungseinsatz, auch wenn er Millionen gekostet hat, hat am Ende die Menschen weder die einen noch die anderen retten können. Millionen, Euro, Franken, Dollar, sonst irgendetwas kann nicht retten. Wir brauchen einen Schatz im Himmel. Unser Herz muss am Himmel hängen und nicht an etwas anderem. Nicht an Geld. Jesus sagt dann aber noch etwas. Er sagt, nimm das Kreuz auf dich. Und da müssen wir sagen, an der Stelle das Kreuz auf uns zu nehmen, also schon all das wegzugeben, den Reichtum wegzugeben, diese schönen Dinge wegzugeben, vielleicht die Ehre und das Ansehen wegzugeben, schon nicht so toll. Ja. Aber das, dann zusätzlich noch das Kreuz auf uns zu nehmen, macht uns vielleicht wenig Freude, ja? Begeistert uns wenig. Aber Jesus sagt, das ist der Weg. Es heißt vielleicht, Opfer zu bringen für das, was Gott von uns will. Opfer zu bringen für den Weg, wenn wir mit Jesus gehen. Dass wir auch bereit sind, Nachteile und Leid in Kauf zu nehmen, aber dafür mit Jesus verbunden zu sein. Wenn wir so die Reichen durchblicken, die in den Evangelien aufgeführt werden, da finden wir im Wesentlichen zwei Reiche, die uns namentlich genannt werden. Wir könnten sagen, vielleicht sogar drei. Und die offensichtlich am Weg zum Himmel waren. Das ist Josef von Arimathea. Da sagt der Lukas, der war reich. Der hat seinen Reichtum aufgegeben für Jesus. Es hat einige Zeit gebraucht, aber wo er gesehen hat, Jesus ist gestorben, wo er gesehen hat, wie die Pharisäer letztendlich wirklich sind, dann hat er gesagt, so aus, fertig. Ich bekenne meinen Glauben. Also er und Nikodemus. Und dann gibt es noch den Zachäus. Also auch der war reich. Aber der sagt auch, hey, ich hänge nicht an meinem Geld. Ich gebe das zurück, das Geld. Ich brauche es nicht, aber ich brauche Jesus. Also die Rettung für Reiche ist möglich, aber nur dann, wenn sie Jesus annehmen und sich von ihrem Geld trennen oder trennen können oder ihr Geld anders widmen. Vielleicht muss man so sagen. Ja. Das Kreuz auf uns zu nehmen, heißt, den Preis der Nachfolge zu zahlen. Das heißt vielleicht, schräg angesehen zu werden. Das heißt vielleicht, einmal auch Armut zu erleben, auf Dinge zu verzichten. Letztendlich muss man sagen, es ist egal, was es uns kostet. Der Himmel ist es wert, auf jeden Fall. Der Himmel ist es wert. Und dann fährt Jesus noch fort, nachdem er gesagt hat, du brauchst einen Schatz im Himmel, nimm das Kreuz auf dich und dann sagt er noch, folge mir nach. Folge Jesus nach, mit allem, was du hast, mit allem, was du bist. Das war Jesu Anliegen. Den Himmel an der Stelle für den jungen Mann, der Himmel war zum Greifen nahe. Es fehlt nur eine Sache, sagt Jesus, nur eines fehlt dir, nur noch eines. Der Himmel war zum Greifen nahe. Vers 22. Er aber wurde traurig über dieses Wort und ging betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Der junge, reiche Mann hat sich entschieden. Und zwar gegen Jesus, gegen den Himmel, gegen das ewige Leben. Er hat Nein gesagt zu Jesus. Eines fehlt ihm, eines trennt ihn vom Himmel. Vieles war da, aber eines fehlt. Er war beinahe dort. Und er sagt, nein. Und er ging fort. Jesus hätte ihn retten können. Jesus kann auch uns retten. Aber er will uns als Ganzes. Er will nicht 99% von uns oder so irgendeinen Anteil. Er will uns zu 100%. Wir sollen ihm zu 100% gehören. Und alles, was wir sind und haben, ihm weihen. Vers 23 und 24. Da blickte Jesus umher und sprach zu seinen Jüngern, wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes eingehen. Die Jünger aber erstaunten über seine Worte. Und da müssen wir sagen an der Stelle, ja, vielleicht geht es uns ähnlich, vielleicht sind wir über diese Worte auch erstaunt, sagen, hey Jesus, das kann ja gar nicht sein, was du da von uns willst. Das ist ja zu viel. Die Jünger waren erstaunt über seine Worte. Vielleicht sind wir auch erstaunt über diese Worte. Jesus meint es aber ernst. Vers 24, zweite Hälfte. Da begann Jesus wiederum und sprach zu ihnen, Kinder, wie schwer ist es für die, welche ihr Vertrauen auf den Reichtum setzen, in das Reich Gottes hineinzukommen. Es ist leichter, dass ein Kamel durch das Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Wer am Geld hängt, kommt nicht in den Himmel. Ganz einfach. Wer an irgendetwas anderem außer Gott hängt, wer irgendetwas anderes an die erste Stelle setzt, kommt nicht in den Himmel. Punkt. Irritiert uns das? Ja, vielleicht. Ja. Wir haben gesehen, die Jünger waren auch irritiert. Aber in dieser Rede, die Jesus zu ihnen spricht, da stand was Interessantes drinnen. Da sagt Jesus zu ihnen: Kinder, wie schwer ist es, in das Reich Gottes hineinzukommen? Er redet sie als Kinder an. Und jetzt erinnern wir uns eingangs im Vers 13, wer kam zu Jesus? Es waren die Kinder. Und was hat Jesus den Kindern verheißen? Er hat ihnen gesagt: Euch gehört der Himmel, kommt her zu mir. Er hat ihnen die Hände aufgelegt, er hat sie gesegnet. Euch gehört der Himmel. Jetzt sagt Jesus zu seinen Jüngern, er sagt nicht Männer, er sagt nicht meine Jünger, er sagt zu ihnen Kinder, Kinder Gottes, euch gehört der Himmel. Wenn wir das weiterlesen, könnt ihr es für euch weiterlesen, Jesus sagt ja noch, wir haben alles verlassen, wir waren bereit, alles aufzugeben für dich. Wir haben dich an die erste Stelle gesetzt. Jesus sagt zu ihnen, Kinder, euch gehört der Himmel. Geht den Weg weiter, euch gehört der Himmel. Vers 26, sie aber entsetzten sich sehr und sprachen untereinander, wer kann denn überhaupt gerettet werden? Jesus aber blickt sie an und sprach, bei den Menschen ist es unmöglich. Vergesst das, bei den Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott. Bei Gott ist alles möglich, denn bei Gott sind alle Dinge möglich, sagt er ihnen. Alles ist möglich für Gott. Zweifelt nicht daran, dass Gott euch retten kann, aber setzt Gott an die erste Stelle. Dann werdet ihr gerettet werden, Kinder, Kinder Gottes. Zwei Unglücke zu See, das war unser Eingangsgedanke. Der Reichtum und die Mittel der Welt konnten weder die Armen noch die Reichen retten. Er konnten weder die Migranten noch die Milliardäre konnten gerettet werden. Wir Menschen machen vielleicht einen Unterschied. Die Jünger machten vielleicht einen Unterschied. Aber Jesus macht keinen Unterschied. Für Jesus sind alle Menschen gleich wert. Er sagt, ich möchte, dass alle gerettet werden. Was für Jesus aber einen Unterschied macht, ist, ob wir, egal ob arm oder reich, ob Migrant oder Milliardär, ob wir Jesus annehmen. Und zwar zu 100%. Das macht einen Unterschied. Wenn wir Jesus nachfolgen, werden wir den Himmel erben. Wenn wir ihm gehorsam sind, empfangen wir seinen Segen. Wenn wir bereit sind, das Kreuz auf uns zu nehmen, werden wir seine Kinder sein. Wenn wir uns ihm ganz übergeben, werden wir ewig leben. Amen.